Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürz und Gerhard Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung über Unterhaltung und total albernem Wortwitzgelöt.
Wie spät haben wir es?
Keine Uhr dabei.
Grundsätzlich nicht?
Nö, ich gucke dann aufs iPhone.
Ah ja. Ja, ich habe eigentlich heute nicht, aber so eine Casio Digital, die hat damals irgendwie 15 Euro gekostet.
Die geht noch.
Absolut.
Es gab mal eine von Casio, die hatte den Taschenrechner sowieso und die hatte aber ein eingebautes Feuerzeug.
Ja, gibt es heute auch, diese Samsung, das hatte da auch so ein eingebautes Feuerzeug.
Das war sogar eine Kochplatte, eine eigene.
Heute zu Gast Christian Pfaff oder wie ihn seine Freunde nennen, Herr Pfaff. Kreativer Querkopf, der als Werbetexter sein Konto füllt, ansonsten aber mit Füllwörtern sparsam umgeht. Nebenbei betreibt er in Hamburg-Altona eine kleine Galerie mit dem bescheidenen Namen Oberfett.
Hallo, herzlich willkommen, wir sind's wieder, die Alphabeten. Mein Name ist Sebastian.
Mein Name ist Gerrit.
Und wir haben heute mal wieder einen Gast da. Herr Pfaff ist da. Hallo, Herr Pfaff.
Halli, hallo.
Ein Gaststar oder ein Gastdar?
Ein Gaststar da. Ich habe es nur zusammen, eingedampft auf einen Gaststar.
Ein Gaststar da.
Herr Pfaff, sagt auch deine Frau Herr Pfaff zu dir?
Nein, aber ganz viele Freundinnen nennen mich Herr Pfaff. Das ist so der Markenname. Also Freunde nennen mich Herr Pfaff. Genau, sowas in der Art.
Aber deine Frau sagt dann wahrscheinlich...
Die sagt Bärchen.
Pfäffchen.
Ich werde jetzt die ganzen Kosenamen nicht raustun, aber wir haben einige.
Ja, auch ein schönes Thema.
Man könnte die Community fragen, welche Kosenamen sie verwenden und dann am Ende den beklopptesten küren. Meine Elfe.
Ja, wir machen den fantasievollsten, den ungewöhnlichsten, den trashigsten. Genau, schreibt uns eure
den
Kosenamen.
Den ekligsten.
Ja, den ekligsten finde ich besonders gut.
Fellflunder.
Qualle.
Köttelchen.
Ja, das ist ein bisschen...
Das ist ziemlich Platz 1 bei eklig, oder? Christian, wir wollen erstmal auf die Anfänge deiner Karriere zurückblicken. Du warst ja nicht immer Texter. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Nach der Schule hast du was gemacht?
Da habe ich eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Kinderpfleger gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang als Koch gearbeitet.
Ohne Ausbildung oder?
Ohne Ausbildung. Kochen habe ich aus Notwehr gelernt, weil ich der Sohn eines alleinerziehenden Vaters bin.
Sohn eines alleinerziehenden Vaters, das heißt, du hast dann für dich gekocht? Oder
naja.
Für euch gekocht? Oder weil er nicht kochen konnte?
Ja, pflegte geschmackliche Veränderungen immer mit großzügigen Gaben von Curry-Ketchup abzufangen. Das war auf die Dauer nicht ganz so heiß. Und dann habe ich halt auch selber angefangen zu kochen. Es gab da glücklicherweise auch ab und zu noch eine Oma, die mal vorbeigeschaut hat und das Nötigste gerichtet hat. Aber sobald ich selber kochen konnte, habe ich dann auch angefangen, selber zu kochen.
Hm, interessant. Ich habe auch sehr früh kochen lernen müssen. Also mein Vater war auch allein mit uns. Der konnte aber kochen. Das war ganz gut. Wir hatten nur Beef und irgendwann beschlossen, dass jeder für sich alleine kocht.
Ja, aber Fleisch ist doch auch ganz gut so zum Essen dann.
Ja, aber auch teuer auf Dauer, immer nur Beef, ne?
Oder meinst du so neumodisch Beef im Sinne von Ärger?
Ho, ho.
Ja, hallo, das ist die Leute, Ironie im Radio ist so ein Ding. Die Leute sehen die Mimik nicht.
Ich dachte, das gilt nur bei E-Mails. Also, Zwinker-Smiley, wir hatten Beef. Genau, das war aber nicht...
Eigene Sendung schon wieder, ne?
Schon wieder.
Väter. Väterkäse.
Väterkäse und... Zwinker-Smileys. Das war natürlich, du hast gemerkt, Arbeitszeiten sind auch ziemlich scheiße als Koch, ne?
Absolut. Weil letztendlich hat meine damalige Frau gesagt, mach mal was, womit man auch eine Familie durchbekommt. Und da stellte sich dann die Masterfrage. Und dann habe ich ihr angeboten, es gibt zwei Sachen, von denen ich weiß, dass ich gut drin bin. Und das eine ist Kunst oder eben Schreiben.
Aber das ist ja eigentlich hochinteressant, ne? Dass man vor die Frage gestellt wird, so was mache ich jetzt, um Geld zu verdienen? Und das Erste, was einem durch den Kopf schießt, ist, okay, ich fange an zu schreiben. Es ist so,
das war das Zweite.
Ah, okay.
Das Erste war Kunst.
Eine Bank,
ja, genau.
Eine Bank ausrauben.
Und sie meinte auch sofort, nee, schreiben.
Das Schreiben nimmt ja auch nicht so viel Platz weg.
Das ist wohl wahr.
Ne? Ich will jetzt dir nicht zu nahe treten, aber waren das noch Schreibmaschinenzeiten?
Hast du noch in Schwarz-Weiß geschrieben?
Ich habe angefangen am Computer in Grün-Weiß und Bernstein-Gelb zu schreiben.
Oh, wunderbar. Aber bist du dann da auch quer eingestiegen oder hast du irgendeine Form von Ausbildung genossen?
Nee, ich bin als Quereinsteiger da reingegangen. Allerdings dann gleich in so einer Heavy-Metal-Schmiede. Also ich habe bei Springer und Jacobi damals schwer angesagte Werbeagentur angefangen als Praktikant.
Wie kann man sich das vorstellen? Du kommst dahin, klopfst an, sagst, ich habe bisher gekocht, ich würde jetzt gerne was anderes machen.
So ungefähr.
Also, hast du Textproben dabei? Wie lief das damals?
Ein Freund hat vorgeschlagen, geh mal zu. Und das war dann so ein Abend, da hat man sich in einer Kneipe getroffen und er hat mir eigentlich überhaupt nichts über das Arbeitsprofil des Texters erzählt, sondern hat sich konsequent zugesoffen. Und zum Schluss, da war er wirklich schon relativ angeheitert, mal so, und du willst also Textpraktikum machen oder was? Und ich so, ja, das wäre vielleicht ganz gut, dann könnte ich da schon mal so reinschauen. Und zwei Tage später, ich stand wieder in dem Kindergarten und habe gekocht und so weiter, klingelte das Telefon in der Küche. Und da war dann mein zukünftiger Kreativdirektor Olaf Uldix aus der zweiten Werbeagentur von Springer & Jacobi dran. Und der meinte nur so, er hat erzählt, du interessierst dich für ein Textpraktikum. Und ich so, wann hättest du denn mal Zeit? Und ich sag, weiß nicht, wann soll ich denn vorbeischauen? Und er so, um 2?
Das ist Werbung, ne? So, da ist auch scheißegal, ob der andere ein Leben hat. Da ist einfach, die Agentur ist das A und O.
Und die waren damals richtig A und O. Naja, aber um es kurz zu machen, ich habe da erzählt, was ich so gemacht habe. Und es war wirklich von großem Vorteil, dass ich keine Textproben dabei hatte. Weil ich hatte vorher schon mal so ein bisschen ausprobiert. Mit denen wäre ich zum Beispiel gnadenlos gescheitert. Und wie ich dann später erfahren habe, war der Kreativdirektor von mir nur überzeugt, weil ich gesagt habe, ich würde in einer Galerie arbeiten, die 7/8 Barmherzigkeit heißt.
Ja, ich weiß noch, als ich mich bei Pepperseck beworben hatte, und die hat mir irgendwann erzählt, was sie an mir gut fand im Vorstellungsgespräch. Meine Hände.
Ja, aber das, Entschuldigung, das ist Werbung. Das ist einfach so.
Das stimmt.
Das ist verrückt. In der U-Bahn gibt es jetzt diese komischen Fragen, ich weiß, ob die fiktiv sind, aus Bewerbungsgesprächen. So, wenn du ein Song wärst, oder welcher Song würde deine Berufseinstellung widerspiegeln oder irgendwie sowas? Also total bekloppte Fragen. Aber ich glaube, es gibt ja auch total bekloppte Fragen in so Vorstellungsgesprächen.
Ja, Christian, welcher Song wärst du?
On a clear day, you can see forever von The Peddlers. Also ich habe da immer so das Gefühl, ich drifte entspannt durch die Zeit.
Hast du in so einem Moment manchmal das Gefühl, dass Musik eigentlich die größere Ausdruckskunst ist als Sprache?
Ob nun größer oder nicht, auf jeden Fall extrem ausdrucksvoll.
Ja, das geht viel mehr ans Eingemachte, an die Wurzeln des Menschseins. Ich glaube, Bernd Begemann hat es gesagt in einer Fernsehsendung, für die ich Grafiken gemacht habe. Und das habe ich mir gemerkt, weil es war einfach zu gut, um es zu vergessen.
Deinen Lieblingsfilm guckst du vielleicht 4-5 Mal, aber dann ist es langweilig. Dein Lieblingsbuch liest du vielleicht 2-mal durch, aber beim 3. Mal ist es echt ätzend. Dein Lieblingslied hörst du wie oft? Jeden Scheißtag. Du hörst es tausende von Malen. Und wird es schlechter? Nein. Ist das nicht magisch?
Du hast Preise gewonnen.
Ich bin nicht in die Goldklasse aufgestiegen, das ist schon mal schade. Also ADC Gold vom Art Directors Club der Goldenen Nagel. Aber ich habe doch eine ganze Menge Auszeichnungen bekommen. Und meine erste Anzeige wurde vom Kontakter verrissen. Das war auch sehr schön.
Ich glaube, das ist wie in der Literatur. Also ein Verriss gehört dazu.
Ja, aber gleich bei der ersten. Das war wirklich so für IBM sowas. Preis, Regionalliga, Leistung, aber Oberliga. Und der schrieb sowas wie die Angst des Texters bei der Headline. Ich fand's mal ganz schön, da haben wir noch in späterer Zeit haben wir wirklich einen ganz tollen Multimedia Award für die neue Diogenes Website bekommen. Das war sowas, wo ich gesagt habe, oh ja, wow, weil da stimmt da auch alles und das war auch ein guter Award zu der Zeit und das fand ich toll.
Also man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht für die jüngeren Hörer, es gab in vielen großen Firmen Leute, die ernsthaft gesagt haben, das Internet, das wird sich nicht durchsetzen.
Ja, das ist wohl wahr.
Das hat Prince noch kurz vor seinem Tod zum Besten gegeben. Internet ist vorbei.
Auto ist aber zum Beispiel absolut High-End-Ware im Textbereich. Also Automobiltexter, das ist schon schwer angesehen so in der in der Körperschaft der Verbalfloristen.
Ja, das ist einfach eine der Branchen, wo einfach immer noch Geld da ist, ne?
Massiv,
ja. Da gibt es ja auch nicht mehr so viel.
Nee, wohl wahr. Und die müssen sich wirklich ständig immer wieder was Neues einfallen lassen.
Angenommen, du kriegst jetzt so eine Autogeschichte auf den Tisch und sagst so, dass wir wollen jetzt irgendwie so ein neues Modell launchen. Wie gehst du da vor? Eigentlich gibt es ja schon alles.
Eigentlich gibt es alles, ja. Viele Leute haben ja die Vorstellung, der Kunde kommt und sagt, ich habe total überhaupt von gar nichts eine Idee und jetzt machen wir mal eine scheiß heiße Kampagne. Und so ist das aber nicht. Also die wissen schon so ungefähr, in welche Richtung sie wollen. Oftmals muss man denen ja auch sagen, ja, ich weiß, euer Wagen ist das absolute Premium-Produkt. Und eigentlich ist es eine Klapperkiste und alle drumherum sind quasi vom Preis, von der Leistung und so weiter besser aufgestellt. Dann muss man anfangen, Storys zu erzählen oder so Welten aufzumachen. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, und das ist noch gar nicht so oft gespielt worden, dass man mal so eine Ehrlichkeitskampagne fahren müsste. Es gibt immer nur die Klassiker, Lackschuss von oben, der fährt an den Kreidefelsen von Dover vorbei, die Straße ist frei, alles ist fein und er fährt durch wunderschöne Wälder, Küstenstreifen und so weiter. Und das ist aber nicht der Weg zur Arbeit. Und so stehst du nicht im Stau. So stehst du nicht vorm Kindergarten. Das bedeutet, dieser Wagen in diesen Alltagssituationen, auch nicht in diesen blödsinnig gelackten, gestellten Alltagssituationen. Was ich meine mit neue Ehrlichkeit wäre entweder zu sagen, man zeigt trotzdem diese ganzen geilen Schüsse und sagt dann, das ist nicht dein Weg zur Arbeit. Das ist nicht deine Frau morgens um 9. Und zum Schluss sagt man, aber das ist das Auto. Das wäre, finde ich, eine ganz klasse Differenzierung, zum Beispiel jetzt in so einem Automobilmarkt, der immer nur über Leistung und über Design und über irgendeine Scheiße kommt. Da würde ich sagen, dafür müsste man gehen und für so eine Kampagne müsste man dann auch intern und extern kämpfen. Wer fliegt schon erster Klasse, um schneller anzukommen? Muss ich gleich sagen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber da haben wir öfter mal auch eben mit solchen Sachen herumgespielt. Dass wir gesagt haben, ach, guck mal an. Schon wieder ein Mercedes mit eingebauter Vorfahrt. Und dann haben wir aber einen Krankenwagen gezeigt. Ne? Dann ging das wieder.
Hast du das Gefühl, du kannst da, was Texte angeht, aus dem Vollen schöpfen? Oder ist da eigentlich sowieso nur so ein kleiner Werkzeugkasten mit ganz begrenztem Repertoire?
Die Sache ist, das ist ein sehr restriktives Business. Also gerade Automobil, in vielen anderen Geschichten zählt auch die neue Idee oder die neue Schreibe mehr. Nur Automobil ist, da gibt es einen Fachvorstand für Corporate Tonality. Das bedeutet, man spricht dort eine Sprache, die auf gewissen Sachen schon beruht. Zum Beispiel bei Mercedes-Benz, um das zu sagen, da wird mit Leistungen nicht geprotzt. Das bedeutet, man sagt nicht, wie in anderen Automobilanzeichen, hier 715 PS auf 8 Räder und so viel Zylinder und so weiter. Das ist da verboten. Also ich glaube, die PS-Zahl ist in der Headline verboten. Ich glaube, die PS-Zahl ist auch in der Long-Copy, also dem langen Text unten drunter verboten. Das macht man nicht. Das ist nicht die Tonalität des Hauses. Man sagt dann, wenn ein Wagen übermotorisiert ist, wie das zum Beispiel bei allen S-Klassen ist, sagt man, man hat ausreichend Leistung. Oder
das sage ich auch demnächst, wenn mich jemand fragt. Ja. Dann sage ich einfach so, ich habe ausreichend Leistung.
Okay. Ich texte zum Beispiel auch für einen Kreuzfahrtkunden. Und da sind manche Worte einfach verboten, auch wenn sie noch nicht mal zwingend irgendwie schlimm sind. Zum Beispiel kann man bei einem Kreuzfahrtanbieter, für den ich arbeite, darf man nicht sagen, aufgrund besonderer Umstände fährt das Schiff von Dock 12. Aufgrund? Sind Sie bekloppt?
Aufgrund?
Aufgrund ist verboten. Streichen Sie bitte dieses Wort. Auch, es ist auch nicht auf und auch nicht Grund und auch nicht aufgrund gelaufen, aber aufgrund reicht. Nehmen wir nicht. Oder sie sagen, es ist ja schön, dass wir mit unserem Pott auf der See fahren, aber wir möchten keinerlei maritime Scherze. Also so Spaß und mehr, Doppel-E, oder wir haben die Preise Kiel geholt oder sowas anderes, wo man dann, oder so, jetzt geht's auf große Fahrt oder Ahoi. Und diese ganzen Geschichten sind verboten. Ja? Und das ist Corporate Tonality, das haben wiederum andere Agenturen mal festgelegt oder es kommt auch aus der hausinternen Werbeabteilung. Also es gibt sehr viele, also zumindest bei großen Marken, sehr viele Sachen, da sind Minen gelegt. Das muss man auch wissen. Das wäre also ich würde mal sagen, ab 100 Millionen Jahresumsatz fragst du nach dem Corporate Tonality Guide.
Das wirkt auf mich so, als wäre das jetzt nicht der spaßigste Teil deines Berufslebens. Was ist, wo?
Der spaßigste Teil.
Wonach legst du dir richtig die Finger? Das sind die Aufträge, wo du denkst so, ja, endlich mal wieder.
Also am liebsten schwer Erklärbares, sehr gerne Namensentwicklung, sehr gerne Sonderfälle der Kommunikation. Ich werde, nachdem ich irrsinnig lange Headlines und richtig Werbung und Kampagnen getextet habe, werde ich eigentlich auch, weil ich mich so langsam da so rein manövriert habe in die Ecke, immer nur für Spezialaufträge gebucht. Also wenn es wirklich...
Du bist der Spezialist.
Ich bin der Spezialist. Ne? Also wenn du Ideen brauchst oder ein ganz spezielles Problem hast, dann gehst du zu Herrn Pfaff. Oh, wenn du einen Shitstorm hast, Social Media mäßig, dann kannst du mich buchen. Und dann,
du räumst auf.
Und dann räume ich auf. Dann gucke ich da, was ist vorgefallen und so weiter und schreibe für die Mitarbeiter, die da Social Media machen, die Krisenkommunikationsleitfäden. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich Leitfäden für Mitarbeiter im Telefonmarketing gemacht bei Beschwerden. Nach Eskalationsstufen. Der Kunde beschwert sich und so weiter. Wie reagieren Sie? Erstmal Eskalation vermeiden und dann so, das verstehe ich aber gut. Und ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ich setze das hier intern auf Rot und dann ruft sie jemand aus der Fachabteilung innerhalb der nächsten 24 Stunden an.
Ja, aber der Kunde hat ja meistens recht.
Natürlich hat der Kunde recht.
Da bist du eigentlich bist so ein bisschen da, der packt mit dem Teufel.
Ja, und das ging so bis zum, also da werden dann so unterschiedliche Cases aufgemacht. Der Kunde ist genervt. Okay. Na, wie reagiert man darauf? Der Kunde ist schwer genervt. Der Kunde wird absolut ausfällig, brüllt rum und so weiter. Ne? Also was machst du da als Mitarbeiter? Und das quasi an unterschiedlichen Szenarien. Und dann schreibe ich 5 oder 6 verschiedene Geschichten auf, wie das ist, wie man den wieder auf den Teppich holt.
Spielst du das dann durch mit deiner Frau oder so? Sag mal, du bist jetzt der Sachbearbeiter und ich bin der Kunde und wir gucken jetzt mal, was passt oder... Sind das alles Sachen, die in deinem Kopf dann stattfinden?
Also es sind Sachen, die in meinem Kopf stattfinden, aber ich weiß zum Beispiel auch, und das ist auch etwas, was ich unterwegs gelernt habe, das ist eben auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Sprechdeutsch und Schreibdeutsch gibt. Also ich rede diese Sachen dann auch selbst. Manchmal bei Funkspots oder so kennt man das, da timet man das auch ab. Geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt so sprechen? Und in dem Fall, was diese Eskalationsdinge angeht, habe ich tatsächlich mit meiner Frau drüber gesprochen. Meinte ich, habe heute einen spannenden Job gehabt und so weiter. Und dann habe ich ihr so ein paar Sachen vorgelesen. Und die sind mittlerweile echt Running Gag bei uns zu Hause. Und immer wenn es irgendwie Streit gibt oder so, sagt sie plötzlich, passen Sie mal auf, Herr Pfaff. Ich setze das hier jetzt mal intern auf Rot und dann meldet sich ein Mitarbeiter innerhalb der nächsten 24 Stunden. Glauben Sie mir das?
Das ist doch die Marktidee. So ein Krisenbuchding für Beziehung.
Kann man machen, Hammer. Ja. Siehst du? Ja. Gleich aufschreiben.
Aber wirklich.
Goldidee.
Goldidee. Hammer. Machen wir.
Zack.
Was sind denn so deine alltäglichen Jobs? Also was sind die Herausforderungen, denen du so täglich gegenüberstehst? Also wer kommt an und wer will was?
Ein Tag im Leben von Christian Pfaff.
Die beklopptesten Sachen, kurz aneinandergereiht.
Die beklopptesten Sachen. Also es kommt ein Unternehmen daher, die möchten für so einen Seminartag, möchten sie alles so gestaltet haben, wie es läuft, von der Begrüßung der Leute bis hin zu, jetzt gibt's einen kleinen Lunch und das und das und das ist das Programm. Und sie möchten das aber gerne, weil sie für ihr Event das Thema Formel 1 gewählt haben, wollen sie alles auf das Thema Formel 1 gedreht haben. Und dann sage ich eben statt Begrüßung, hier ist der Boxenstopp und wenn später die abendliche Party läuft, dann ist das die Post-Racing-Activity oder was weiß ich. Dann hat man Crew und Driver und Name Tags und Gear Check und Boxenstopp und Warm-up und solche Sachen. Und die werden dann quasi mit dem Normalprogramm verheiratet in irgendeiner Form.
Und die Toiletten heißen dann Reifenwechsel. Ne?
Sowas in der Art. Das ist dann wahrscheinlich Ladies and Boys Pit oder sowas. Keine Ahnung.
Man wird für eine kurze Zeit ein Spezialist.
Absolut.
In einem vollkommen manchmal irrelevanten Bereich.
Absolut.
Ja, aber es ist halt auch immer so schnell angelesenes, reingeprügeltes Halbwissen.
Das stimmt.
Naja.
Also manches behält man aber fürs Leben.
Auf jeden Fall. Also es gibt dann immer so
die Narben.
Special Interest Know-how.
Ja, so Party-Quizshow-Wissen.
Neulich musste ich für einen Olivenölhersteller mich total in das Thema Olivenöl reinklemmen. Was ist denn jetzt so ein extra kalt gepresstes und warum?
Was wollten die?
Die kamen an und meinten, sie hätten halt gehört, dass es jetzt ja Storytelling gäbe. Also nicht nur über die Fakten sprechen, wie viel...
Es war einmal ein Kern.
Genau. Nö, das war dann, letztendlich ist das so eine Love Story geworden. Also ich habe dann für die sowas entwickelt, dass...
Mit Olivia Jones.
Nein, das sind zwei Leute, die sind dann irgendwann nach Griechenland und haben sich dort in Land und Leute verliebt. Und dann haben sie gesehen, die Leute machen aber so tolles Olivenöl. Und dann haben sie sich das angeschaut und haben geguckt, kann man das noch ein bisschen mehr auf Bio drehen? Kann man das noch qualitativ, kann man das eigentlich noch besser machen? Oder kann man es wenigstens, weil die dort so arm vor Ort sind und ihr Zeug sonst immer an die großen Leute verkaufen, kann man es nicht direkt vermarkten? Und daraus ist so eine Geschichte dann auch geworden.
Genau, und da würde ich gerne mal anknüpfen. Storytelling, das mega Buzzword im Marketing seit Jahren, seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Sowohl filmisch als auch Kampagnen im Allgemeinen. Die Leute wollen Geschichten,
ja.
Heißt es immer. Mhm. Hat sich das deine Profession dahingehend wirklich verändert? Erzählst du mehr Geschichten seit in den letzten Jahren oder ist das aufgeblasener Marketingquatsch? Und am Ende wird doch die gleiche Scheiße gekocht.
Also am Ende wird sicherlich die gleiche Scheiße gekocht, aber ich glaube, es ist viel interessanter, noch so ein bisschen mehr über das Drumherum zu erfahren, als, sag ich mal, nur mit so Kompetenz- und Leistungswerten rumzukoffern, weil das macht jeder. Wenn du sagst, wenn du ein bisschen mehr Making-of von einem Produkt gibst, ja. Ne, so haben wir das gebaut, oder da gibt's so einen Ingenieur, der hatte dann und dann die Idee, wollen wir es nicht anders probieren und du erzählst das, dann packt das die Leute mehr. Und das verstehe ich auch, weil also ich bin auch mit Märchen groß geworden und mit Geschichten. Das gehört quasi mit zu den ersten Erfahrungen, dass du über Geschichten eher was aufnimmst, als wenn dir jemand die reinen Fakten reinprügelt. Und ich finde das schön, ja. Dass es quasi mehr Zeit auch mal für den Hintergrund gibt, anstatt nur immer zu sagen, wie gut und wie toll und wie rein und wie kompetent und wie ausgewogen und so weiter was ist.
Aber es kennt ja eigentlich auch jeder, ne? Du lernst jemanden kennen und der erzählt dir irgendwas über sich und das sind so die ersten Fakten, meistens oberflächlich, und dieser Mensch wird meistens dann interessanter, wenn du eigentlich Sachen über ihn erfährst und wenn du Sachen aus der Kindheit, was macht der eigentlich, Anekdoten, Schwächen und so weiter. Eigentlich ist es
altes Wissen. Wie bei den Alphabeten.
Ja, gut, dass es da jetzt auch die Hintergrundinfos gibt, wer wir eigentlich sind. Das macht uns menschlicher.
Begreifbar. Ja, es ist wirklich so. Ich habe eine Doku über Peter Maffay gesehen. Der Typ war mir danach grundsympathisch.
Ja.
Und ich habe ihn ein bisschen ins Herz geschlossen. Genauso Billy Joel, wo ich dachte, Billy Joel, wer braucht bitte Billy Joel? Aber dann hat der Typ aus seinem Leben erzählt und wie er verarscht wurde von seinem Manager. Und der hat ihn verschuldet und so weiter, wie es vielen Leuten gegangen ist, die den falschen Leuten vertraut haben in der Popbranche. Und seitdem habe ich echt Billy Joel ins Herz geschlossen.
Guck an, aber Peter Maffay, überleg dir das noch. Das ist eigentlich eine Pfeife.
Habe ich jetzt auch öfter wieder gehört, ja.
Na gut.
Hat auf jeden Fall die Hymne für den Zahnarztverband geschrieben.
Ja, welche denn? Geritt.
Über sieben Brücken musst du gehen.
Oh, Kalauer gehen natürlich in der Werbung auch öfter mal.
Immer mehr, jetzt ernsthaft. Also, um mal tatsächlich irgendwie wieder praktisch zu werden, das habe ich wirklich, die Beobachtung seit zwei, drei Jahren, dass jeder versucht irgendwie mit einem Wortwitz, gerade bei auf Litfaßsäulen, auf diesen ganzen Sachen, die man draußen sieht, wo man vorbeifährt, je kürzer, desto besser, je bekloppter, desto besser. Und immer irgendwie ein Wortwitz. Also das ist wirklich mehr geworden, oder?
Je kürzer, desto besser ist auf jeden Fall so. Aber ich finde zum Beispiel Funkwerbung, die bauen immer auf absoluter Gag. Es muss möglichst schnell, muss es einmal machen und dann wieso und ring und dann hallo, fertig ist der Karlauer und zum Schluss gibt es noch so einen Markenabbinder und jetzt aber bei Toyota satte Prozente sparen. Aber nochmal zurück, was mache ich sonst noch? Ich habe gerade Texte von Zauberer gemacht. Ne? Also der
Illusionist.
Nicht ganz so groß. Ist halt irgendwie jemand, der kann unglaublich gut Kartentricks und halt irgendwie eine total tolle Art, irgendwie so Bühnen- und Publikumszauberei zu machen. Aber der kriegt halt die PS beim Vorführen seiner Tricks auf die Straße, aber texten kann er überhaupt nicht. Und da springe ich natürlich gerne ein. Also einmal ist es ja super, wenn ich so betriebsfremd bin. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, okay, was für Kriterien würde ich ansetzen, wenn ich einen Zauberer buchen würde? Nehmen wir mal an, ich habe irgendwie eine kleine Firma, Weihnachtsfeier ist angesagt. Oh, dann nehme ich doch hier den Herrn Logemann, der ist spitze und so weiter. Aber wie würde ich mich für den entscheiden?
Ich würde immer den Nacktzauberer buchen.
Ja. Ups, da waren die Klamotten weg.
Jetzt ist der Zylinder auch noch weg. Genau. Was hole ich da raus?
Es gibt wirklich Nacktzauberer, das wisst ihr, oder?
Es gibt alles Mögliche.
Es gibt ja auch Nacktschnecken.
Dem Kummer sind keine Grenzen gesetzt.
Also nee, das stimmt allerdings.
Ja. Nee, von daher ist also das, was ich mache, oftmals gar nicht so zauberisch und weltbewegend, sondern es sind ganz, ganz oft kleinere Detailprobleme, die gelöst werden.
Aber jetzt haben wir ganz viel über Werbung gesprochen, genau. Und jetzt würde ich sagen,
das war der erste Teil unseres Interviews mit Christian Pfaff.
Hat Spaß gemacht.
Und im zweiten Teil reden wir über freie Kunst, freie Projekte, Literatur, Tagebuchschreiben, kreatives Schreiben im Allgemeinen und
knackige Titel.
Knackige Titel. Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne.
Vielen Dank, liebe Zuhörer.
Ich danke meinen Eltern und meinem Produzenten und meinem Entdecker. Und
ich würde meine Oma grüßen, wenn sie noch leben würde.
Grüß sie
trotzdem. Das ist ein bisschen traurig jetzt.
Ich grüße meine schön. Oma. Ich grüße meine Oma. Ich weiß, dass sie es hört. Ich glaube an Geister.
Wahrscheinlich ist sie die Einzige, die es hört.